Ich freue mich, dass ich mal wieder was weitergeben darf, das mich beschäftigt. Und das seit ungefähr 2 Jahren. Ich habe halt relativ wenig Theologie dabei, dafür sehr viel Bibel und ein bisschen Maßnahmenvorschläge. Kurzer Blick auf die Agenda. Ich würde eine kurze Einleitung machen zu Grabstein und Nachrufen. Das passt auch schön zu diesem so melancholischen Lied hier gerade. Dann schauen wir mal kurz in die Königebücher im Alten Testament. Das Kurz wird vielleicht auch ein bisschen länger. Wir schauen uns den Beispielkönig an. Dann gibt es einen Song von Casting Crowns, das ist eine US-amerikanische Band. Ganz kurzer Blick ins Neue Testament. Ich mache ein paar Maßnahmenvorschläge und dann fasse ich zusammen. Erster Schritt, Grabsteine und Nachrufe. Seit circa einem Dreivierteljahr beschäftigen wir uns als Familie, also meine Herkunftsfamilie, damit den Grabstein meines Vaters zu gestalten. Also meines verstorbenen Vaters. Und trotz, dass der gesagt hat, welcher Text da drauf soll, ist das gar nicht so einfach. Denn es ist auch Wahnsinn, was es da alles gibt. Man denkt zwar, man hat hier einen Friedhof in einem Grundstück und kennt das, aber es gibt ganz viele verschiedene Arten, den Grabstein zu machen. Das links, das ist vielleicht sowas, was man so ein bisschen kennt, so mit Name und Datum und Text. Das hier rechts, das ist dann schon so ein bisschen exquisiter. Ich habe gelernt, das ist eine sogenannte Stele. Jetzt kommen schon so ein bisschen die schrägeren Dinger, so mit bunten Bildern oder mit QR-Code. Ich habe versucht, das zu scannen, es funktioniert nicht, also da kommt jetzt nichts raus. So, und jetzt als letztes, mein persönlicher Favorit, so zu gut Deutsch, ich hatte eigentlich auch eine Pyramide gehabt.
Ja, das ist jetzt vielleicht auch ein Stück weit lächerlich, ist ja bewusst so gemacht.
Aber natürlich fragt man sich als Familie, was von dieser großen Vielzahl an Möglichkeiten für einen Stein würde meinem Vater vielleicht am ehesten gerecht werden?
Also, was muss ich machen, dass das mit ihm, dass das ihn widerspiegelt?
Was soll mit meinem Vater verbunden werden, wenn die Leute diesen Stein sehen? Meine kleine Schwester, Constantia, hat da vielleicht ganz andere Vorstellungen als ich. Das muss man sich als Familie auch irgendwie einigen. Womit soll mein Vater verbunden werden? Und noch deutlicher wird das Ganze beim Verfassen eines Nachrufs. Ihr kennt das alle, meistens dann, wenn Prominente, vielleicht Politiker oder Politikerinnen verstorben sind, dann wird von verschiedenen Seiten so eine Art Erinnerungsschrift verfasst, die die Lebensleistungen dieses Menschen, dieses Verstorbenen würdigt. Je nachdem, aus welcher Richtung das kommt, ist das dann ja positiv oder negativ angehaucht. Das gibt es aber auch im Kleinen, also nicht nur für A-Promis. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, auch von meinem Vater. Das hat damals der Verein veröffentlicht, den er Vorstand als Vorstandsvorsitzender für eine Schule. Ja, und da geht es im Grunde darum, was er da gemacht hat und was er eingebracht hat, sein Engagement und seinen Sachverstand und seine Kenntnis im Finanzbereich und in der Musik. Und dass er ein freundlicher Fachkundiger und als Mensch geschätzter Mitarbeiter war. Und da wird schon mehr plastisch, auch mit Worten, womit er verbunden wird, was man mit ihm assoziiert. Ich mache das mal wieder weg, sonst liest er die ganze Zeit nur den Nachruf hin. Woran Menschen denken, wenn sie sich an meinen Vater erinnern. Was man mit ihm assoziiert. Und die Bibel kennt das auch, die nannte das vielleicht noch nicht Nachruf, aber da würde ich gerne einen kurzen Blick mit euch drauf werfen, und zwar auf die Königebücher, auf die Nachrufe der Könige des alten Israel. Also beziehungsweise, ich werfe den Blick und ihr dürft meiner monotonen Stimme lauschen. Die beiden Bücher finden sich irgendwo im Alten Testament. Ich habe das versucht, mal auf so einer Leiste zu machen. Wir sind dabei näher an Genesis als am Neuen Testament. Verfasst vermutlich so zwischen 561 und 538 vor Christus, also rund vor 2500 Jahren. Und die bieten eine Art Chronologie der Könige Israels, beginnend von David, dem zweiten und zum größten König, bis zum letzten König, also gleichzeitig auch dem Ende der beiden Königreiche. Man kann es grob so in 3 Teile fassen. Die ersten 11 Kapitel von 1. Könige sind die Geschichte Salomos. Danach kommt ein großer Block bis in 2. Könige rein zur Geschichte der Könige Israel ist im Norden und Juda ist im Süden, weil sich Israel inzwischen geteilt hat in zwei Reiche. Im Norden nannte man Israel, im Süden nannte man Juda. Und da kommt es dann chronologisch immer abwechselnd. So ein Stück Israel, dann so ein Stück Juda wieder. Und die letzten 8 Kapitel sind dann nur noch die Geschichte Judas, weil Israel war als Königreich schon weg. Da merkt man auch, das Ganze ist eigentlich ein Werk. Nur in unseren Bibeln ist das aufgrund historischer Gründe so ein Stück geteilt in zwei. Eigentlich ist das ein Komplex. Damit decken die beiden Bücher einen ganz schön langen Zeitraum ab. Insgesamt knapp 400 Jahre, von 965 bis 560 vor Christus. Also ungefähr hier so, wenn man sich mal ein bisschen orientiert an Geburt Jesu, also unsere Zeitenwende bis heute, ungefähr hier so in dem Bereich.
Das ist eine ziemlich lange Zeit und deshalb beruft sich der Verfasser auch auf eine ganze Menge verschiedene Quellen, macht also eine relativ solide Chronistenarbeit.
Wir wissen heute, dass Geschichte unmöglich neutral berichtet werden kann. Das ist immer irgendwie wertend, auch wenn man denkt, man stellt Fakten dar. Ein gutes Beispiel wäre vielleicht der 9. November 1989, also der sogenannte Mauerfall. Wenn ihr dann einen Bericht hören würdet von Erich Mielke, würde da wahrscheinlich ganz anders klingen als ein Bericht von Lothar de Maizière. Und genauso ist das auch beim Verfasser der Königebücher. Der berichtet auch nicht neutral und der versucht das auch gar nicht erst. Ganz im Gegenteil, der bewertet die Vergangenheit nach ganz bestimmten Kriterien. Er deutet quasi die Geschichte. Und eine seiner Hauptthesen könnte man so formulieren: Die Eroberung und Zerstörung dieser beiden Königreiche, Gesamt Israels am Ende, ist eine Folge des Ungehorsams gegenüber Gott. Und genau nach diesem Kriterium beurteilt er auch die einzelnen Könige in deren Berichten, also in deren Nachrufen. Und diese Nachrufe bzw. Berichte über die Könige, die folgen einer ganz festen Struktur. Und da würde ich euch gerne ein bisschen was davon erzählen. Mache ich euch jetzt einfach. Es gibt immer am Anfang den Namen des Königs und das Verhältnis zu den Vorgängern. Dann kommt das Jahr der Thronbesteigung, dann das Alter bei der Thronbesteigung, das allerdings nur bei einer bestimmten Gruppe von Königen. Dann die Regierungsdauer, der Herrschaftsbereich, der Name der Mutter. Dann kommt im Block eine Art geistliche Beurteilung der Regierung. Dann werden wichtige Ereignisse der Regentschaft geschildert. Dann kommen zum Quellenverweis noch ein paar zusätzliche historische Fakten, was zu Tod und Begräbnis, was zum Nachfolger und manchmal gibt es noch ein Nachwort. Das erste könnte man so in so eine klassische Einleitung reinpacken und die letzten 5 Punkte sind immer der klassische Schluss. Ich habe mir ein Beispielkönig rausgepickt mit dem wunderschönen Namen Asaja. Vielleicht spricht man das auch anders aus, jedenfalls schreiben wir das heute so. Das 2. Könige 15. Das würde ich mal kurz vorlesen. Die Herrschaft Asajas, des Sohnes Amazias, über Juda begann im 27. Jahr der Regierungszeit König Jerobeams von Israel. Er war 16 Jahre alt, als er König wurde, und er herrschte 52 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jecholia, sie stammte aus Jerusalem. Da haben wir schön den Namen. Und dann haben wir den Herrschaftsbereich und das Jahr der Thronbesteigung, das Alter bei der Thronbesteigung, die Regierungsdauer und den Namen der Mutter. Es geht weiter. Asaja tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Vater Amazia. Doch auch er ließ die Heiligtümer auf den Bergen, an denen das Volk nach wie vor opferte und Weiber verbrannte, nicht entfernen. Heiligtümer auf den Bergen, damit bezeichnet der Verfasser der Königebücher wie so eine Art Kultplätze, auf denen das Volk fremden Göttern geopfert hat und nicht dem einen Gott, Yahweh. Und das Ganze wäre diese geistliche Beurteilung der Regierungszeit. Es geht weiter. Der Herr schlug den König mit Aussatz, das ist so eine Art ansteckende Hautkrankheit, der ihn bis zu seinem Tod anhaftete. Er lebte völlig isoliert in einem Haus ganz für sich. Jotham, der Sohn des Königs, war oberster Verwalter des königlichen Palastes und regierte das Volk. Das alles ist so Schilderung besonderer Ereignisse während der Regentschaft. Jetzt kommen wir schon zum Schluss. Die übrigen Ereignisse während Asajas Herrschaft und seine Taten sind im Buch der Geschichte der Könige Judas beschrieben. Das wäre der Quellenverweis. Als Asaja starb, wurde er bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben. Das wäre Tod und Begräbnis. Nach ihm wurde sein Sohn Jotham König. Das wäre der Satz zum Nachfolger. Im Nachwort geht es hier nicht.
Auffällig ist, dass jeder König in den zwei Büchern diesen einen zentralen Vers in der Mitte erhält.
In dem Moment war es eben, Asaja tat, was dem Herrn gefiel. Manchmal steht dort auch, was dem Herrn missfiel, also nicht gefiel. Und das ist innerhalb dieses Berichts der alles entscheidende Satz. Das ist das prägende Element dieses Nachrufs. Er tat, was dem Herrn gefiel. Und ich finde es total bemerkenswert, weil wer aufgepasst hat, erinnert sich, der König regierte 52 Jahre. Das ist über ein halbes Jahrhundert. Der kriegt nur 7 Verse ab. Und alles, was am Ende zählt, ist, ob sein Regieren in Gottes Sinne war oder nicht.
Ich habe noch ein anderes Beispiel mit.
Ein König mit dem schönen, klangvollen Namen Omri. Die Herrschaft Omris über Israel begann im 31. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda. Er regierte insgesamt 12 Jahre, 6 davon in Tirzah. Dann erwarb er den Berg Samaria für 2 Talente Silber von seinem Besitzer Shema. Er baute dort eine Stadt und nannte sie nach Shema, dem Besitz des Berges Samaria. Da merkt man schon, der bricht so ein bisschen aus aus dieser Standardstruktur, da fehlen ein paar Sachen. Das ist so ein kleiner Ausreißer, ist eine Minderheit. Doch auch Omri tat, was dem Herrn missfiel. Und noch schlimmer als alle vor ihm. Er folgte in allem dem Beispiel Jerobeams, des Sohnes von Nebat, und sündigte wie dieser, indem er wie Jerobeam die Israeliten zum Götzendienst verleitete. Auf diese Weise erregten sie den Zorn des Herrn, des Gottes Israels. Das Ganze wäre jetzt zur geistlichen Beurteilung. Alles weitere über Omris Herrschaft, das ganze Ausmaß seiner Macht und seine Taten, ist im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Als Omri starb, wurde er in Samaria begraben. Sein Sohn Ahab wurde der nächste König. Der hatte 12 Jahre. Es gibt auch Könige, die kriegen mehr Verse ab als nur diese 6 Verse. Aber es gibt auch nicht wenige, bei denen ist das nur so kurz. Einen hatte ich noch. Die Herrschaft Pekas, des Sohnes Remalias über Israel, begann im 52. Jahr der Regierungszeit König Asaias in Juda. Den Asaja haben wir schon kennengelernt. Er regierte 20 Jahre in Samaria. Doch Pekas tat, was dem Herrn missfiel. Er hielt fest am Götzendienst, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verleitet hatte. Während seiner Herrschaft, das wäre jetzt besondere Ereignisse, während seiner Herrschaft griff König Tiglath-Pileser von Assyrien Israel an und eroberte Ilion, Abed, blablabla. Auch die Gebiete von Gilead, Galiläa und ganz Naphtali nahm er ein und verschleppte ihre Einwohner als Gefangene nach Assyrien. Da begann Hoshea, der Sohn Elas, eine Verschwörung gegen Pekach, den Sohn Remalias, ermordete ihn und wurde an seiner Stelle König. Seine Herrschaft über Israel begann im 20. Jahr König Jotams, des Sohnes Asaias. Die übrigen Ereignisse während Pekas Herrschaft und seine Taten sind im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Einen habe ich noch. Die Herrschaft Jotams, des Sohnes Musias über Juda, begann im 2. Jahr der Herrschaft König Pekas in Israel. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 16 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jerusha, die Tochter Zadoks. Jotam tat, was dem Herrn gefiel, ganz wie sein Vater Usia. Doch auch er muss die Höhenheiligtümer, an denen das Volk nach wie vor opferte und Weihrauch verbrannte, nicht entfernen. Jotam baute das obere Tor am Haus des Herrn. Das wäre übrigens dieser kurze Block besonderer Ereignisse. Die übrigen Ereignisse während Jotams Herrschaft und seine Taten sind im Buch der Geschichte der Könige Judas beschrieben. Damals bewirkte der Herr, dass König Rezin von Aram und Pekach, der Sohn Remalias, gegen Juda zog. Als Jotam starb, wurde er bei seinen Vorfahren in der Stadt seines Stammvaters David begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Ahas König.
Das war jetzt wirklich der Letzte. Einer davon, der Pekach, der hat 20 Jahre regiert. Und alles, was blieb, war, er tat, was Gott nicht gefiel. Seine Bauwerke, sein Vermögen, seine Reformen, seine Armee, seine Zeitenwende vielleicht, das interessiert den Verfasser null. Da
niemand danach. Wie lange war Super Angie Königin von Deutschland? 16 Jahre. So, ich würde jetzt gerne mal eine große Umfrage machen. Was war prägend für Ihre Amtszeit? Was fällt euch noch ein? Schlagworte?
Wir schaffen das.
Wir schaffen das. Ja, darauf habe ich gewartet. Und noch, was sollte euch schon einfallen? Also ich habe eine ganz schöne Liste geschrieben.
Eiserne Lady.
Die Eiserne Lady, richtig.
Teflon.
Bitte was?
Teflon Merkel.
Ach, das kenne ich natürlich gar nicht.
Alles Kreiter. Ja, genau.
Okay.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Richtig, das Internet ist für uns alle Neuland. Genau. Die Raute, hervorragend. Mir würde noch einfallen, die Finanzkrise, der Mindestlohn, Abschaffung der Wehrpflicht, der Atomausstieg, Fukushima und so. Der Beginn der Pandemie war auch noch unter Angela Merkel. Da ist eine ganze Menge Zeug passiert.
Das würde wahrscheinlich in Ihrem Nachruf stehen. Oder in Ihren Nachrufen. Aber für den Schreiber der Königebücher scheint nur zu zählen, wie sich der Herrscher in Bezug auf Gott verhalten hat. Abgesehen von so ein paar kleinen historischen Zusätzen. Und diese Bewertung macht den Kern des Nachrufs aus. Für Gott zählt letztlich scheinbar nur, wie ich mich in Bezug auf ihn verhalte. Und seit 2 Jahren vergeht fast kein Tag, an dem ich mich nicht frage, wie denn der Verfasser der Königebücher mein Leben beurteilen würde. Jonathan tat, was dem Herrn gefiel. Was würde in meinem Nachruf stehen? Der Ursprung dieser Frage war für mich allerdings nicht das Buch der Könige, sondern ein Song der US-Band Casting Crowns. Und diesem Song würde ich euch gerne aussetzen. Die deutschen Untertitel dazu sind von mir, also die sind nicht perfekt. Lasst euch davon bitte nicht stören. Falls ihr im Englischen fit seid, dann achtet einfach nur auf die englischen Texte. Und ja, Bühne frei für Carsten, der das hier abspielen wird. Vielen Dank. Ihr sitzt schon eine ganze Weile. Ihr dürft jetzt aufstehen und euch kurz bewegen, weil ihr sonst die restliche Viertelstunde vielleicht einschlaft. Ihr könnt auch euch mal kurz strecken. Ja, ja Koshi, du auch. Ja. Das reicht schon.
Schon okay, das reicht für die Durchführung. Also es ist jetzt kein komplexer Song. Ja. Oh, wir müssen übrigens wieder zurückswitchen auf meine PDF. Ja, das sonderlich differenziert betrachten würde. Aber irgendwie ist dieser Refrain ein Wunsch oder ein Ziel vielleicht in mein Leben geworden. Ich möchte eigentlich kein Vermächtnis hinterlassen. Und ob sich jemand dann am Ende an mich erinnert, ist mir eigentlich egal. Solange sich derjenige an Jesus erinnert. Eigentlich möchte ich gerne, dass die Menschen, die mich kennen oder kannten, mich mit Jesus assoziieren. Mit dem möchte ich dann irgendwann mal verbunden werden. An ihn soll sich meine Weggefährten erinnern. Und jeden Tag, wenn ich daran denke, spüre ich auch die Diskrepanz zwischen diesem meinem Anspruch oder meinem Wunsch und meiner Wirklichkeit.
Ich habe mich die Woche kurz mit Beppe überhalten über die Beerdigung seines Schwiegeropas und ich quatsche es jetzt nur nach. Ich glaube, ich bin ihm nie begegnet. Aber Beppo meinte, dass der ganz viele Leute positiv beeinflusst hat, indem er auf Gott hingewiesen hat. Obwohl er seinen Kindern dann letztlich in finanzieller Hinsicht eigentlich gar nichts vererbt hat, so kein finanzielles Vermächtnis hinterlassen hat. Ich bin darüber dann nochmal über einen Text gestolpert aus dem Neuen Testament. Jesus sagt es zu einer großen Menschenmenge, nachzulesen Matthäus 6, der sogenannten Bergpredigt.
Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. möchte jetzt nicht in Detail darauf eingehen, weil ich glaube, wir alle spüren bei den Worten Jesu instinktiv, worauf Jesus hinaus will: Hängt euch nicht zu sehr an vergängliche Dinge. Mach dir über dein Vermächtnis auf Erden, und ich dehne das jetzt mal bewusst aus, von Materiellen weg, grundsätzlich, mach dir über dein Vermächtnis auf Erden keine allzu großen Gedanken. Mach dir Gedanken um dein Vermächtnis bezogen auf die Ewigkeit, bezogen auf Gottes Sicht der Dinge. Ja gut, wie kommen wir jetzt diesem Ziel oder diesem Wunsch näher? Ich möchte ein paar Vorschläge machen, das sind alles nur Einladungen. Ich kann euch dazu nichts verdonnern. Das erste habe ich mal Vorbilder oder Inspiration genannt. Vielleicht kennst du solche Leute, wo du merkst, die oder der, die leben so, wie es Gott gefällt. So Leute, die irgendwie für Gott stehen, die man mit ihrem Glauben assoziiert. Oder in deren Nachruf stehen würde, sie war eine Frau Gottes oder er war ein Mann Gottes. Quasi eine Art Vorbild, eine Inspiration. Leute, die du mit dem Glauben an Gott verbindest. Oder, um es noch ganz plump zu formulieren, wenn du an christliche Menschen im positiven Sinn denkst, an welche Person denkst du da? Ich hätte zwei Beispiele. Das eine wäre ein biblisches. Abraham, den nennt die Bibel so einen Freund Gottes. Und das andere, also in meinem persönlichen Umfeld, das ist die Warner Ilse. Das ist eine ganz alte Frau aus dem Dorf, wo ich herkomme. Also jedenfalls war sie, als ich sie kannte, alt. Früher war sie bestimmt auch mal jung. Ich kenne sie nur als alte Frau. Und wenn die in ein Haus reinkam, dann hat die am Anfang, nachdem sie sich gesetzt hat, hat sie gesagt: Jetzt wollen wir erstmal dem Herrn danken, was wir so hergeschafft haben. So präsent war ihr christlicher Glaube. Sie hat ein ganz geistiges Leben geführt, wo der christliche Glaube irgendwie permanent da war. Sie hat das irgendwie repräsentiert für mich. Und trotzdem hatte die Frau ein ganz großes Hobby, nämlich Socken stricken. Ich habe bestimmt 10 Paar Wollsocken von der Frau. Warum sage ich das? Weil es für mich einen ganz wichtigen Unterschied macht. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen auf der einen Seite das tun, was Gott gefällt, und auf der anderen Seite permanent das tun, was Gott gefallen könnte. Das Letztere kann uns überfordern. Es geht darum, Gott an die erste Stelle zu setzen und nicht darum, 24/7 im Einsatz für Gott zu sein. Wir sind ja meistens schon mit 1/7 überfordert. Man darf auch mal Socken stricken. Das war das Thema Vorbilder. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass ihr nicht von meinen Vorbildern leben könnt, sondern eigene suchen müsst oder ja, sammeln müsst. Zweitens, ich habe es Nein-Liste und Ja-Liste genannt. Setz dich zu Hause hin und schreibe eine Nein-Liste. Auf diese Nein-Liste schreibst du all die Dinge, für die du nicht stehen willst. Dinge, die nicht in deinem Nachruf stehen sollen. Auf meiner Nein-Liste würde zum Beispiel stehen: Jonathan wusste alles besser. Jonathan hat auf Arbeit immer alles gegeben, deshalb hat er seiner Familie dann zu Hause nichts mehr zu geben. Jonathan hat immer einen Fehler gefunden. Jonathan hat sein Leben geradlinig ohne Reue geführt. Das wäre so ein Auszug aus meiner Nein-Liste. Und dann schreibst du eine Ja-Liste. Auf dieser Ja-Liste steht alles, wofür du stehen möchtest. Das ist wesentlich schwieriger als die Nein-Liste. Deshalb gebe ich da jetzt auch keine Beispiele. Das bleibt Hausaufgabe. Mir selber hilft das immer, Dinge aufzuschreiben, also so wirklich, was durch die Hand geht und so. Deshalb mache ich Mut, die Liste nicht nur zu denken, sondern auch wirklich zu schreiben. Drittens, ich gebe zu, das kommt jetzt super überraschend. Ich mache euch Mut, euren eigenen Nachruf zu schreiben. Ich habe hier extra nochmal 50 solche Blätter kopiert, da steht groß drauf Nachruf auf. Das Schöne ist, wenn ihr das nicht machen wollt, ist es nicht verschwendet. Ihr könnt eigentlich auf beide Seiten noch gute Bilder malen. Ich habe jetzt so viel über Nachruf geredet, da sollte jetzt jedem irgendwas einfallen. Ein vierter Punkt: Es ist nie zu spät, Es ist nie zu spät, sein Vermächtnis zu hinterfragen oder zu überdenken. Nur weil du vielleicht schon wirklich alt bist, also über 30, heißt das nicht, dass der Zug schon abgefahren ist. Ein schönes Beispiel, finde ich, immer ist Maria Prean. Der eine oder andere kennt sie vielleicht. Das ist eine Missionarin in Afrika, die dort so einen Berg führt. Sie hat mit Anfang 60 ihr Leben nochmal komplett neu erfunden. Und ist mit Anfang 60 zur Missionarin in Afrika geworden. Also es ist immer alles drin. Auch schon im Ruhestand.
Und der letzte Punkt, ich habe das drei Tage genannt. Von Verhaltensforschern können wir lernen, oder die sagen, wenn man einen Impuls hatte und ihn nicht innerhalb der nächsten drei Tage anpackt, dann macht man das sehr wahrscheinlich nie. Also werde über deine Vorbilder klar und schreibe eine Nein-Liste und eine Ja-Liste oder beginne die jedenfalls. Das sind lebende Dokumente, die können ewig arbeiten. Schreib deinen eigenen Nachruf. Auch der muss dann nicht in Stein gemeißelt sein. Und mach das in den nächsten drei Tagen. Das wäre dann Montag, Dienstag, Mittwoch. Mittwoch, Mittag, 12 Uhr solltet ihr damit fertig sein. Ansonsten war diese letzte halbe Stunde sehr wahrscheinlich Zeitverschwendung, sagen die Verhaltensforscher.
Ich würde das Ganze kurz zusammenfassen. Mit Grabstein und Nachrufen hatte ich angefangen und damit mit der Frage, womit möchte ich eigentlich verbunden werden? Wir haben uns das am Beispiel der Königebücher angeschaut, wo alle Könige Israels und Judas einen Nachruf bekommen haben, mit dem zentralen Element, er tat, was den Herrn missfiel oder gefiel. Es gab dann diesen Song von Casting Crowns und ich nehme nur den einen Satz raus. Es ist mir egal, ob sie sich an mich erinnern, nur an Jesus. Ein kurzer Satz von Jesus zum Schätze sammeln. Und ein paar Maßnahmen, Vorbilder, Inspiration, das war die Warnreise mit den gestrickten Sachen. Egal, ob die Nein-Liste und den eigenen Nachruf.
Das war's auch schon. Ich würde kurz beten.
Ihr dürft sitzen bleiben. Vater, du hast uns Bewertungskriterien gegeben in der Bibel, wie du unser Leben bewerten würdest, wie du auch mein Leben bewerten würdest. Und ich gebe auch ehrlich zu, dass da die Herausforderung eigentlich nie ist, zu verstehen, was du willst, sondern eher das zu tun. Und ich spüre den großen Spalt zwischen diesem Anspruch, den ich dann auch gerne an mich selber habe, und meiner Wirklichkeit. Ich bin darauf nicht stolz und es tut mir leid, ich wäre gerne konsequenter an dem, was ich tue. Danke, dass bei dir Gnade ist und ich jeden Tag einen neuen Versuch machen kann. Danke, dass du mich nicht abschreibst, auch nach dem unnutzten gescheiterten Versuch. Ich bitte dich, dass ein paar der Worte, die ich gesagt habe, vielleicht bei dem einen oder anderen in Erinnerung bleiben und was anstoßen. Ich bitte dich, dass die Worte, die ich gesagt habe, die unnütz waren, dass du die aus dem Gedächtnis streichst, dass nur das hängen bleibt, was du gerne gesagt haben möchtest. Dass jeder, der im Gottesdienst war und jede nachher rausgeht und sich dann nur an dich erinnert. Darum bitte ich. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns liebst. Amen.